ARD.
Weil wir die ganze Zeit über Ursachen gesprochen haben, was wir bisher nicht beleuchtet haben, hat die Mutter oder hat die Familie Schuld? Und da würden wir davon ausgehen, gerade wo wir gesprochen haben, es ist sehr stark auch genetisch veranlagt, natürlich hat die Umgebung auch einen Einfluss, dass wir diese Schuldfrage ganz vom Tisch nehmen wollen, weil das massakriert oder auch zementiert Familien auf eine Weise. Da sind wir drüber hinweg.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. So, ab heute wird alles anders. Frühstück brauche ich nicht, Kaffee reicht, Essen heute wirklich nicht. Vielleicht nur eine kleine Schale Quark und das Ei und das Brot. Was folgt, ist eine Essattacke und ein seltener Moment der Stille im Kopf. Keine Emotion, keine Regulation, aber auch keine Befriedigung. Im Gegenteil, danach ist alles noch schlimmer. Ekel, Scham, Selbsthass. Warum hast du das getan? Warum schaffst du es einfach nicht, dich zu beherrschen? Ich hasse alles. Ab morgen wird alles anders. Das sind Gedanken einer Essgestörten. Das sind meine Gedanken zur Hochzeit meiner Essstörung. Jahrelange Therapie hat geholfen. Ganz weg geht sowas aber anscheinend nie. Wie kommt es zu einer Essstörung? Warum leiden laut Statistiken immer mehr Menschen darunter, und zwar weltweit? Wie lässt sich das am erfolgversprechendsten therapieren? Und wie lässt sich verhindern, dass die eigenen Kinder eine Essstörung entwickeln? Alles Fragen, die wir heute klären wollen mit Professor Dr. Christoph Korell von der Charité Berlin. Er leitet dort die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Heute ist er zu Gast in den Wissenswerten. Herr Korell, schön, dass Sie da sind.
Danke, dass ich da sein kann.
Herr Korell, laut Statistik, ich sagte es gerade schon, leiden immer mehr Menschen unter einer Essstörung. Macht sich das auch bei Ihnen in der Klinik bemerkbar?
Ja, wir sehen schon, dass mehr Patientinnen entweder auf der Station sind, in die Ambulanz drängen oder auch auf den Wartelisten sich tümmeln. Und das hat vor allen Dingen auch während der Pandemie noch einmal zugenommen, wo wir sicherlich auch drüber reden werden. Woran das jetzt liegt, ob das halt wirklich mehr Erkrankungen sind oder ob es ein besseres Identifikationssystem gibt, Patientinnen, Familien mehr darüber wissen und damit dann auch wieder klinisch praktisch zur Therapie kommen, ist ein bisschen unklar. Kann natürlich auch daran liegen, dass es so einen Transmissionsfaktor gibt, wie zum Beispiel die sozialen Medien, wo dann auch so ein bisschen in Konkurrenz getreten wird und man auf die Idee kommt, sozusagen mal ein bisschen runterzuhungern, wo vielleicht auch gerade das Körperideal noch stärker favorisiert wird von irgendwelchen Influencern, weil wir wissen, dass die Genetik natürlich eine große Rolle spielt, also wer eine Veranlagung mitbringt für jegliche Form von psychiatrischer oder psychischer Störung, inklusive Essstörung, aber dass es dazu dann noch Auslösefaktoren gibt. Und ein Auslösefaktor ist eben, ein Körperbild vielleicht zu internalisieren, idealisieren, als Gruppe mit anzunehmen, was nicht unbedingt der Biologie entspricht. Dann anzufangen, ein bisschen runterzuhungern und zu merken, wow, ich kriege total tolle Bestätigung von außen oder ich fühle mich endlich unter Kontrolle. Selbst wenn meine Gefühle und mein Leben sonst ein Stück außer Kontrolle gerät, wie zum Beispiel auch vielleicht bei der Pandemie, kann ich Kalorien zählen, kann ich meinen Körper beherrschen. Mhm. So diesen kleinen Mikrokosmos, der mich dann aber so wieder praktisch überstülpt, dass ich dann nur noch darin leben kann.
Auf die Rolle von Social Media will ich gleich nochmal eingehen. Vorher wollte ich noch auf den Zweig mit der Pandemie gehen. Nach den statistischen Zahlen hat es nämlich einen Anstieg, vor allem nach Beginn der Corona-Pandemie gegeben. Wie erklären Sie sich denn das?
Naja, wir haben eine große Studie auch durchgeführt, die COVID-Studie, das Collaborative Outcome Study on Health and Functioning During Infection Times. 180.000 Menschen in 155 Ländern inklusive Deutschland und haben gesehen, dass natürlich durch die Pandemie das Leben auch ein Stück aus den Fugen geraten ist. Also das Wohlbefinden ging runter. Die Psychopathologie, also verschiedene psychische Funktionen, haben da eine Läsion erhalten, zumindest temporär. Mehr Angst, mehr Depression, mehr Stress, mehr Einsamkeit, auch ein Stück Probleme mit Konzentration oder Schlaf. Und wir sehen, dass die Verlierer der Pandemie, zumindest die öffentlichen Verlierer, die auch wieder Hilfe suchen, vor allen Dingen Mädchen sind. Mädchen, Jugendliche zwischen 14 und vielleicht 18. Und dann aber auch Frauen, die Doppelrollen gespielt haben oder haben halten müssen. Familie, Beruf, Homeschooling. Und wenn jetzt die Vulnerabilität einer psychischen Erkrankung, zum Beispiel Angst, Depression oder auch Essstörung, auf diese Umgebung stößt, wo alles aus den Fugen gerät und man eine Form von Kontrolle wieder erreichen möchte oder auch die Kompensationsfähigkeit wegfällt. Ich bin total gut in der Schule, im Sport, ich habe noch 3 verschiedene Instrumente, die ich spiele. Es sind ja häufig auch High Achiever, die dann an einer Anorexia nervosa erkranken. Dann kann es dazu führen, dass das praktisch hier diese Kontrolle oder dieses sich gut fühlen ersetzt, dass dann bei einigen Menschen eben nicht mit Angst oder mit Depression reagiert wird, bei Mädchen, bei Jungs nicht mit Spielsucht oder vielleicht auch aggressivem Verhalten, aber bei Mädchen, die Veranlagung oder auch Jungs, die Veranlagung für eine Essstörung haben, das dann zu einer Bewältigungsstrategie führt, die eigentlich keine wirkliche Bewältigungsstrategie ist.
Und warum sind das ausgerechnet Mädchen vor allem? Also die Jungs kompensieren das anders, oder?
Ja, wir gehen eigentlich insgesamt davon aus, dass alle psychischen Erkrankungen ein sogenanntes Stress-Diathese-Modell haben. Also dass wir eine Veranlagung, das nennt sich Diathese, mitbringen und dann gewisse Stressoren wirken, die verschieden sein können. Und für Mädchen sind die Stressoren natürlich gerade in der Pubertät, dass ihre Formen sich sehr stark verändern. Vielleicht auch nicht so gewollt wie bei Jungs, wo man Sport macht und dann kann man vielleicht ein bisschen muskulär löser sein, sondern hier kommt es zu einer Weichheit, zu auch mehr Fettverteilung, wo man sich mit anfreunden können muss, wo andere einen auch angucken und vielleicht dann Kommentare machen. Da ist eine größere Vulnerabilität. Und Mädchen und Frauen an sich scheinen zumindest kulturell geformt, eher Negatives in sich aufzunehmen und sich selbst ein Stück schuldig zu fühlen und sogenannte internalisierende Reaktionsformen zu haben, wohingegen Jungs und Männer eher externalisierend sind. Die stoßen das von sich weg, die werden dann eher aggressiv gegen andere und nicht gegen sich selbst. Also alles ganz scherenschnittartig, so insgesamt. Da gibt es natürlich immer Mischformen, aber so scheint es Bewältigungsmechanismen eben zu geben. Und bei Jungs wäre das dann vielleicht doch auch eine Sucht, die in Spiel oder Substanzen geht, wohingegen bei Mädchen es eine Magersucht geben kann, was es nur im Deutschen als Verquickung gibt, weil es eben auch süchtig machen kann, seinen Körper so zu beherrschen. Und wenn man hungert, wer auch schon mal gefastet hat, kriegt man so ein kleines Hochgefühl. Ja, man zumindest in initial ist man nicht depressiv oder man denkt überhaupt nicht mehr drüber nach, was draußen so passiert, weil ich ja drinnen die Kontrolle habe. Das kippt dann um, wenn das Hirn und der Körper einfach nicht mehr genug ernährt sind.
Jetzt haben Sie schon die Rolle von Social Media so ein bisschen angesprochen. Es gibt jetzt aber auch noch einen anderen Trend. Da hat es zu tun mit dieser Abnehmspritze Ozempic, dass sehr viele Stars schon schlank vorher und durch diese Spritze noch schlanker. Also man hat das Gefühl, dass es einen neuen Magerwahn gibt. Ich sage das jetzt bewusst provokativ. Nehmen Sie das auch so ein bisschen wahr unter Ihren Patientinnen und Patienten, dass das eine Rolle spielt?
Ich würde vorher erstmal diese Erkrankung definieren. Also Anorexia nervosa oder Magersucht hat was damit zu tun, dass man zu dünn ist für die Biologie, die man mitbringt und dass man die ganze Zeit denkt, man ist zu dick und so sehr stark Angst hat, dicker zu werden und das versucht zu vermeiden. Da gibt es 2 Typen. Der restriktive Typ, ich esse einfach weniger, oder der Binge-Purge-Typ. Das heißt, man isst dann viel, wenn man es nicht mehr unter Kontrolle hat, aber man übergibt sich oder nimmt Laxantien. Das ist der Anorexia nervosa Typ. Es gibt dieses Binge-Purge, aber auch als Bulimia nervosa, wie Sie gesagt haben, als Bulimie. Da ist man normalgewichtig normalerweise, hat Heißattacken des Essens und bestraft sich dann so ein Stück wieder, indem man entweder sich übergibt oder auch zum Beispiel ritzt. Da ist viel mehr emotionale Instabilität bei der Bulimia nervosa mit verbunden, wohingegen bei der Anorexia nervosa, vor allen Dingen bei einem restriktiven, sich vermindernden Typ, ist es eher so ein bisschen zwanghaft und eher angst- und depressionsbezogen. Und dann gibt es das sogenannte Binge Eating, wo eben ganz viel zu sich genommen wird, auch teilweise als emotionale Regulation. Und das wird dann aber nicht erbrochen. Und das sind dann Menschen, die eigentlich eher dann übergewichtig oder auch fettleibig werden können, was natürlich nicht nur psychische, sondern auch körperliche Konsequenzen haben kann. Und in diesem Fall hat die Umgebung, das wissen wir, auch einen Einfluss darauf, wie wir uns wohlfühlen mit uns selbst und was so Ideale sind und was Sie gerade ansprechen. Social Media können das eher noch verbreiten und einem vielleicht sogar auch dieses Bodyshaming findet schneller statt unter Jugendlichen, wenn man es einem nicht ins Gesicht sagt, sondern einfach nur so schreibt oder ein Bild zeigt. Und man übernimmt wahrscheinlich durch diese vielen medialen Bilder, was so das Ideal ist, das dann auch für sich selbst und passt da natürlich nie rein. Selbst die, die so toll aussehen, passen da auch nicht rein. Also das hat man Bonnell gesagt, Cindy Crawford hat ja geschrieben, I wish I could look like Cindy Crawford. Ja, weil die auch so hergemacht werden. Und dann hat man das als Körperideal, was natürlich total schwierig ist. Wenn dann man jetzt noch idealisierte Influencer oder auch Starlets dann anfangen, noch dünner zu werden, dann kratzt das am eigenen Ich und da kann man natürlich eventuell durch Abnehmen und Magern dann in diese Anorexia nervosa oder auch Bulimie-Schiene ein Stück reinkommen.
Jetzt sind die Auswirkungen unterschiedlich zwischen den drei Störungen. Gibt es denn aber irgendwas, was alle drei eint?
Naja, die Kontrolle oder die mangelnde Kontrolle übers Essen und dass es zum Teil wieder auch was mit dem Körperbild zu tun hat oder das Körperbild, was man lebt, einen dann wieder negativ beeinflusst. Aber letztendlich sind das natürlich zwei Pole. Ne? Zum einen dieses sich zu dick fühlen, obwohl man ganz dünn ist oder es nicht aufhören können zu essen und dadurch immer und immer dicker zu werden. Genetisch sind die wahrscheinlich schon verschieden, weil wir auch wissen, dass zum Beispiel Jugendlichen mit Essstörungen dann eventuell doch Mütter erzählen, dass sie auch eine Anorexia zum Teil hatten. Dann ist natürlich die Frage, okay, ist das jetzt Genetik oder ist das auch Umgebung? Weil wie hat die Mutter eventuell auch mit ihrem eigenen Körper das Kind aufgezogen? Welche Kommentare hat sie gemacht? Also ist dann Nurture, Nature ist so ein bisschen schwierig voneinander abzugrenzen.
Ja, ganz heikles Thema, auf das ich auch noch zu sprechen kommen will. Gibt es denn eigentlich sowas wie einen typischen Verlauf bei einer Essstörung? Und die Frage dazu noch, ist eine Essstörung wirklich, wenn man sie einmal hat, lebenslang da?
Ah, das sind total gute Fragen. Ich möchte dann noch so einen Schritt davor gehen, weil wir die ganze Zeit über Ursachen gesprochen haben, was wir bisher nicht beleuchtet haben. Hat die Mutter oder hat die Familie Schuld? Und da würden wir davon ausgehen, gerade wo wir gesprochen haben, es ist sehr stark auch genetisch veranlagt. Natürlich hat die Umgebung auch einen Einfluss, dass wir diese Schuldfrage ganz vom Tisch nehmen wollen, weil das massakriert oder auch zementiert Familien auf eine Weise. Da sind wir drüber hinweg, über dieses psychodynamische Modell. Natürlich reagieren auch darauf, wie unsere Kinder in ihrer Krankheit sind. Und da kann es dann von außen mal so wirken, oh mein Gott, die sind jetzt überprotective oder irgendwie kritisch. Aber man ist dann manchmal auch am Ende mit seiner Weisheit. Insofern gehen wir im Moment davon aus, dass es natürlich Umgebungsfaktoren geben kann, die etwas noch eher verstärken oder auch verringern, aber keine Schuld. Deswegen die sogenannte, worüber wir ja auch noch sprechen werden, wahrscheinlich FBT, Family-Based Therapy oder familienbasierte Therapie, rückt gerade die Familie ins Zentrum als Agens des Handelns und der Genesung. Natürlich ist nichts wirklich typisch, es gibt immer eine Dimensionalität, aber es ist schon schwierig für diese Menschen mit der Essstörung umzugehen und da rauszufinden. Das dauert normalerweise Monate, wenn nicht Jahre. Also im Mittel geht man davon aus, dass eine Anorexie ungefähr 3 bis 3,5 Jahre dauert, bis sie dann ganz sozusagen in denen, wo es auszuheilen ist, ungefähr Hälfte bis 2/3 wirklich ausgeheilt ist. Da gibt es dann immer auch wieder Zeiten, wo es Rückfälle gibt, wo man vielleicht auch aufgenommen werden muss. Ein Teil der Patientinnen wird stationär behandelt, was in Deutschland mittlerweile so ungefähr 4 Monate bedeutet. Wir versuchen ja mit der FBT, mit der familienbasierten Therapie, das alles aufs ambulante Setting zu senden, weil da ja dann auch die Kompetenz gelernt wird, mit der Erkrankung umzugehen, in dem Umfeld, wo Patientinnen dann auch wieder leben. Aber es gibt auch Patientinnen, die das nie loswerden. Was am leichtesten zu regeln geht, ist das Gewicht, obwohl das schon schwierig genug ist, weil man es messen kann, weil man sagt, komm, iss jetzt was. Aber die Veränderung im Kopf, diese anorektischen Gedanken, ich bin zu dick, obwohl ich es nicht bin, ich habe Angst zuzunehmen, wenn ich zunehme, ist alles ganz schrecklich, ich bin ein schrecklicher Mensch, mein Leben wird zu Ende sein, das ist ganz schwer rauszubekommen.
Anorexie, Bulimie, Binge-Eating, weltweit leiden immer mehr Menschen unter einer Essstörung. Warum ist das so? Wie lässt sich das therapieren und welche Therapie verspricht den besten Erfolg? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Professor Dr. Christoph Krell von der Charité Berlin. Er leitet dort die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters und ist außerdem Schirmherr des Berliner familienbasierten Therapieprogramms. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir jetzt gleich. Zunächst erstmal, was ist denn derzeit noch das gängige Behandlungsmodell, das stationäre in Deutschland?
Also es gibt natürlich auch da wieder Erkrankungsschwere, die sich unterscheidet, je nachdem, wie stark auch die Anorexie und das Untergewicht dazu führen, dass man medizinisch instabil und gefährdet ist. Also wenn jemand medizinisch instabil oder gefährdet ist, dann muss es zu einer Aufnahme entweder pädiatrisch kommen, um dort dann stabilisiert zu werden, dass man keine Herzbeutelergüsse hat, dass man den Blutdruck und den Pulswert nicht zu niedrig hat, dass man überhaupt noch laufen kann. Oder man wird auch auf eine kinder- und jugendpsychiatrische Station aufgenommen, wo auch diese medizinische Stabilisierung stattfinden kann. Und dann kommt es meistens in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, manchmal auch in der psychosomatischen Klinik, zu einem Therapieprogramm, was sehr behavioral ist, dass also praktisch die Eltern nicht so sehr wie in der ambulanten Therapie, sondern Pflegepersonal das Ganze übernimmt. Das bei den Mahlzeiten, 6 Mahlzeiten, immer jemand dabei ist, erstmal das Essen vorstreicht, gibt, die Kalorien zählt, dass praktisch Kalorien vorgegeben werden und der Plan sich erhöht, je nachdem, wie wenig man zunimmt, dass es dann dazu kommt, dass immer mehr Kontrolle langsam abgegeben wird, wenn das möglich ist. Und darüber hinweg kommt es dann zu entweder einer kognitiv-behavioralen Therapie, je nach Ausrichtung der Therapeutin oder des Arztes, der Ärztin, oder zu einer eher tiefen, dynamisch orientierten Therapie. Das sind ja die beiden Haupttherapieformen, die in Deutschland praktisch gelehrt werden und auch bezahlt werden. Und dann kommt es danach in die Ambulanz oder Patienten, die nicht in die stationäre Therapie müssen, weil sie noch nicht so krank sind oder das verweigern, werden dann gleich in der Ambulanz behandelt. Und das wäre dann eben stark auch wieder hier einmal die Woche Psychotherapie zu versuchen, dass sich das Denken ändert, dass man eine Einsicht hat, dass das wirklich eine Krankheit ist, die gegen einen selbst ist und nicht, dass man sich der Krankheit unterordnet. Und auch da versuchen, die Eltern mit ins Boot zu bekommen, aber ohne wirklich die Technik zu haben, ohne die Eltern ins Zentrum zu rücken, sondern das sind eigentlich patientenzentrierte Ansätze, was ein Problem ist, wenn der Patient, die Patientin eigentlich fast wahnhaft denkt, sie ist zu dick, obwohl sie es nicht ist.
Ja, Sie sagten ja schon, dieses Gedankenkarussell, aus dem es ganz schwierig ist, herauszukommen. Ich nehme an, dass das auch ein Basisding ist, was man eigentlich brechen muss. Wie funktioniert das durch Therapie?
Ja, das ist total schwer. Und es ist nicht nur dieses Denken, was zirkuliert. Es ist auch was Zwanghaftes. Und es hat auch eine Bewegungsunruhe bei einigen Patientinnen, die dann sehr viel Sport machen, nachts noch aufstehen und versuchen darüber eben auch Gewicht zu verlieren, sodass das Leben sich immens verengt und diese Verengung aber als richtig angesehen wird. Und das zu, Sie sagten, durchbrechen, hat ja auch ein bisschen was Brachiales, müssen wir aber auch versuchen. Teilweise müssen wir auch mit Zwang behandeln, teilweise müssen wir Sonden legen und Sondennahrung geben, teilweise sogar auch gegen den Willen von Patientinnen, weil die praktisch sich so verweigern und damit leider in einen desaströsen Zustand sich manövrieren, wo wir sie einfach schützen müssen. Und das dauert sehr lange. Meine Erfahrung ist, dass eben lange Zeit braucht, aber teilweise dann so ein Aufwachmoment entsteht bei den Patientinnen, die dann vielleicht sagen, Mensch, wirklich mein Leben nur noch Kalorien und Essen, es gibt ja auch noch was anderes da draußen, aber häufig dann auch das Gefühl haben, ich muss das selbst entschieden haben. Das ist nicht, weil die Therapeuten oder meine Eltern das sagen, sondern das bin ich. Und andere können vielleicht eher Hilfe annehmen und sich dann langsam daraus bewegen. Da gibt es nicht den einen Weg, aber es ist eben doch schwierig und einige Patientinnen kommen da nie raus.
Jetzt haben Sie schon die familienbasierte Therapie angesprochen. In Deutschland, an der Charité, läuft derzeit die weltweit erste Studie, die diese familienbasierte ambulante Therapie vergleicht mit der stationären Therapie. Wie sind da die ersten Eindrücke, die ersten Ergebnisse?
Ja, dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Das liegt daran, dass FBT, familienbasierte Therapie, die Ivan Eisler entwickelt hat in Großbritannien vor 20 Jahren, gut etabliert ist als manualisierte Therapie in angelsächsischen Ländern, also Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, aber es nicht so nach Europa geschafft hat.
Warum nicht?
Tja, das ist nicht angenommen worden, weil die Idee ist, hier sind die Patientinnen vielleicht zu krank. Es waren nicht genug Menschen wirklich in der Ausbildung, um diese Therapieform zu lernen, weil die muss manualisiert erlernt werden. Als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, vielleicht vor 5, 6 Jahren, gab es eine einzige FBT-Therapeutin in ganz Deutschland. Und das war eine, die bei Daniel LaGrange, einem der beiden Entwickler der FBT, zusammen mit Jim Locke hat er das Manual entwickelt, gelernt hat und der jetzt auch, wir haben ihn über ein DFG-Forschungsprojekt zu uns geholt, mit 6 Monaten war er da, hat mit ausgebildet. Wir haben jetzt mittlerweile fast 20 FBT-Therapeutinnen in Deutschland und bilden jetzt durch diese FBT-Studie, FIAT, familienbasierte versus institutionelle Therapie für Anorexia Nervosa, bilden wir jetzt praktisch an 20 Kliniken jeweils nochmal 2 Therapeutinnen aus. Das ist also ein Innovationsfonds gestütztes oder gefördertes Projekt mit 7 Millionen Euro. Und wir haben 10 Krankenkassen an Bord, die eben auch Interesse daran haben, dass Patientinnen ambulant behandelt werden, obwohl es schon viele ambulante Therapievergleiche gibt, wo Anorexia nervosa besser behandelt und even Bulimia nervosa besser behandelt werden konnte durch FBT versus andere ambulante Therapieformen, ist dies die erste, die sagt, okay, wir nehmen jetzt die ganz schwer erkrankten Patienten, die eigentlich nach deutscher Leitlinie aufgenommen werden müssen, und randomisieren die, dass die ihre Regelversorgung als stationäre Therapie bekommen, ungefähr 4 Monate, oder ambulant mit den Eltern im Zentrum behandelt werden. Und dadurch, dass es die Pandemie gab und die Kassen natürlich auch großes Interesse haben, dass nicht nur in Ballungsgebieten, wo wir jetzt die Therapeutinnen ausbilden, Patientinnen und Familien abgeholt werden können, sondern auch in eher entlegenen Gegenden, machen wir das Ganze sogar telemedizinisch. Mhm. Was in der Pandemie wir zeigen konnten in der Pilotstudie, wo wir die Hälfte in Persona gemacht haben und die andere Hälfte notgedrungen telemedizinisch, dass das genauso wirkt. Und in unserer Pilotstudie haben wir zeigen können, dass praktisch die FBT in 32 Familien genauso gut gelaufen ist wie bei anderen Familien, die wir aufgenommen haben in der stationären Therapie, nicht randomisiert, sondern parallel behandelt. Die haben gleichermaßen zugenommen, haben gleichermaßen auch die Essstörungsgedanken verändern können am Ende des Jahres, nach ungefähr 9 Monaten ambulanter Therapie versus 4 Monate stationärer Therapie. Der letzte war dann ambulante Regelversorgung. Aber es waren eben 120 Tage Therapieform in der stationären Therapie versus 1 Tag median in der ambulanten Form. Klar, ungefähr 30% haben es dennoch nicht geschafft ambulant, sondern mussten dann stationär behandelt werden. Aber 70%, die sonst alle stationär behandelt worden wären, wo auch das System gar nicht so viel Betten vorhält, wo die ganz lange warten müssen, können, zumindest unserer Pilotstudie gemäß, auch wirklich dann ambulant mit FBT behandelt werden. Und das wollen wir jetzt weiter zeigen. Wir haben gerade angefangen. Ersten 2 Familien sind schon in der Studie drin. Wer ein Mädchen, einen Jungen hat, 8 bis 17 Jahre alt in Deutschland, die in einem unserer Fiat-Zentren sind, da können Sie sich Charité und Fiat als Website angucken, wo die dann liegen. Und das Mädchen oder der Junge sind eigentlich stationär behandlungspflichtig, dann könnte hier auch eine Teilnahme stattfinden, wo dann in 50% die Chance besteht, entweder schneller auch ein Bett zu bekommen, weil eben diese Studie in diesen Zentren durchgeführt wird, oder dann ambulant das zu versuchen.
Ein ganz kleiner Einblick in so einen Alltag dieser familienbasierten Therapie. Wie sieht das für die Eltern aus? Die werden wahrscheinlich richtig eingebunden sein, die Kinder, Geschwister. Wird das alles auf den Kopf gestellt oder wie funktioniert das?
Die Familien sind leider schon auf den Kopf gestellt. Wir versuchen, die wieder auf die Füße zu bekommen. Und das läuft in 3 Phasen ab. In der ersten Phase muss man eingestehen, das Mädchen, der Junge mit einer Essstörung, hat einfach keine wirkliche Gewalt mehr über ihre Gedanken und über ihr Sein. Die sind sich selbst entfremdet und nur noch reduziert auf diese Essstörung und die Kalorien und das Gewicht. Insofern wird in der ersten Phase wirklich die Verantwortung über das Essen abgenommen. Als hätten sie ein kleines Kind, das gerade Fieber hat und das will trotzdem raus ohne Schuhe. Das geht nicht. Da muss man halt irgendwie Grenzen setzen. Ja? Das fängt an mit einem Familienkennenlernen. Dann gibt es eine Familienmahlzeit, wo man der Therapeut, die Therapeutin mitbekommt, wie läuft denn da das ab? Was ist denn das Subtile hier? Wie können wir praktisch die Familien unterstützen? Und dann ist das harte Arbeit, gerade in den ersten 3 Monaten oder so, wo diese erste Phase stattfindet. Dann die zweite Phase hat das Mädchen, der Junge, schon ein bisschen mehr wieder Abstand auch zu diesem praktisch wirklich ja, fast Krebs im Kopf bekommen und kann mehr Eigenverantwortung übernehmen. Das ist dann die zweite Phase. Es wird also immer mehr abgegeben, adäquat, dass eben das Kind, der Jugendliche auch da wieder besser sich selbst regulieren kann. Und dann in der dritten Phase, wenn das Gewicht relativ stabil ist, dann guckt man, ja, was ist denn noch alles los? Ja, da geht es irgendwie mit den Freundschaften nicht so. Was ist mit der Schule? Selbstbild, Depression. Aber erstmal geht es darum, das Hirn wieder auch mit Kalorien zu versorgen, damit alles andere sich ausrichtet. Und das kann sehr anstrengend für Familien sein, aber die sind schon super angestrengt, die laufen auf dem Zahnfleisch. Und wir durch FBT können eben Methoden und auch Tools, also Werkzeuge ihnen geben, mit dieser Erkrankung umzugehen und vielleicht auch ein bisschen sich gestärkt zu fühlen. Es gibt auch andere Familien, denen das so ging und die sind da auch durchgekommen und ja, wir schaffen das.
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass das Thema Schuld eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, dass das rausgenommen wird. Mir auf der Seele liegt noch folgende Frage. Kann man irgendwas tun, den Kindern zu helfen, dass sie gar nicht erst eine Essstörung entwickeln? Gibt es denn überhaupt eine gute Prävention?
Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man in der Familie vielleicht ein natürliches Umgehen mit Bedürfnissen pflegt. Wenn ich Hunger habe, esse ich. wenn ich mehr auf dem Teller habe, als ich vielleicht mehr hätte auftun sollen, soll es nicht so drakonisch sein, jetzt musst du es aber aufessen oder probieren heißt, du musst es alles essen, was da steht, sondern dass man wirklich erlaubt, ein eigenes Gefühl für den Körper, fürs Essen, für die Menge zu entwickeln. Und wenn das Ganze in die eine oder andere Richtung zu sehr ausschwenkt, dass man darüber redet. Warum ist das jetzt so? Ist das nur mal was ausprobieren und was gelesen haben? Oder bekommt es doch was Zwanghaftes oder was Eingeengtes auf diesem Körperbild? Und dass man darüber auch wieder spricht. Aber ich glaube, dieses natürliche Verhältnis zu Bewegung, zu Essen und zu Körper, auch zu Schwächen, die wir alle haben, sowohl körperlich als auch geistig, seelisch, dass man das mit einbaut. Das ist, glaube ich, ein Bollwerk, sich perfektionieren zu wollen.
Herr Korell, vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast in den Wissenswerten Professor Dr. Christoph Korell von der Charité Berlin. Er leitet dort die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Unser Thema waren Essstörungen, wie sie entstehen, wie sie therapiert werden und ob sie vor dem Entstehen verhindert werden können. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.